Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner. Das hier. Gähnen ist ansteckend, aber es ist auch ein Zeichen für Empathie, eins, das sogar Hunde zeigen. Keine Sorge, wenn ihr es jetzt nicht so habt, man kann Empathie lernen. Das sagt uns in diesem Ab 21 Podcast die Sozialpsychologin Claudia Sassenrath von der Uni Ulm. Da forscht sie nämlich über Empathie. An der Uni Wittenherdecke, da ist Empathie auch ein großes Ding. Es ist nämlich genau gesagt Zulassungsvoraussetzung für das Medizinstudium. Und wie das gemessen wird, wie man Empathie messen kann, das erzählt uns Madeleine Riesen. Sie studiert Medizin in Witten und entscheidet mit darüber, wer einen Studienplatz bekommt oder eben nicht. Wer also empathisch genug ist und wer nicht. Empathie. Ich fühle nicht oder ich fühle eben doch, was du fühlst. Der Ab21-Podcast über eines der wichtigsten Gefühle, die wir Menschen so haben. Oder auch eben nicht oder nur wenig wie Keno, der Mitbewohner von Gesa. Unsere Reporterin Ivy Norty hat beide in ihrer WG-Küche besucht und mit ihnen darüber gesprochen, was das Nachrichtenschauen und Nachrichtenhören mit ihnen so macht.
Und dann habe ich daraufhin eine Viertelstunde geheult.
Wäre dir das auch passiert, Keno?
Nein. Wo ich eher emotional berührt werde, sind eher so Beiträge, wo irgendwas wunderbar geklappt hat oder wo Zivilcourage, die man vielleicht gar nicht erwartet hätte in einem Moment, einen Angriff abwehren konnte, weil ich das dann eher zulasse, weil ich das dann eher als was Positives ansehe und nicht als
eine... Also du bist so offen für Freude bei den Nachrichten, aber nicht für schlechte Laune oder Traurigkeit?
Also ich möchte mir durch die Nachrichten und dadurch, dass so doofe Sachen überall passieren, nicht auch noch meinen Tag versauen und mich davon nicht so sehr beeinflussen lassen.
Also ich habe ja eine Zeit lang überhaupt gar keine Tagesschau geguckt, was irgendwie auch peinlich ist so ein bisschen, weil mich das halt so runtergezogen hat. Also so habe ich keinen Bock, den Tag zu starten und auch nicht zu beenden. Ich lese dann lieber irgendwie Nachrichten und das ist dann so ein News-Ticker, der so ganz abgekapselt ist sozusagen von richtigen Emotionen. Aber wenn ich dann so einen Artikel davon lese, dann bin ich Depri. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Also ich merke schon, dass dich das runterzieht und dass dich das traurig macht und dass du bei diesem Gedanken sozusagen bleibst.
Aber du guckst ständig die Tagesschau oder scrollst durch die Nachrichten aller Zeitungen. Du machst ja quasi eine Presseschau jeden Tag.
Vielleicht bin ich dadurch einfach abgestumpft. Also um es hart zu sagen, und vielleicht ist das nur möglich, überhaupt so viele Nachrichten zu konsumieren und zu lesen und zu schauen, wenn man sich davon nicht immer betroffen machen will. Das gelingt natürlich nicht immer, vor allen Dingen, weil Nachrichten ja auch immer mehr emotionalisieren und dadurch, dass alles in Bild und in Ton inzwischen vorhanden ist, kommt einem das Geschehen ja wirklich sehr, sehr nah, viel näher, als das früher der Fall gewesen ist. Aber gleichzeitig gibt es Unfälle und Unglücke in dieser Welt, und wenn man daran denkt, dass das eigentlich in Deutschland gerade weniger Unfälle und Unglücke werden, weil Sicherheitsstandards an vielen Orten steigen und in den letzten Jahren gestiegen sind, dann komme ich einfach, glaube ich, ganz gut damit klar.
Aber warum kommst du, Gesa, nicht so gut damit klar? Also was heißt nicht so gut damit klar? Vielleicht ist einfach deine Art, damit umzugehen, dann so 10 Minuten zu weinen.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass sozusagen das unangenehmste Gefühl ist dann so ein Höchstmaß an irgendwie Mitfühlen, kombiniert mit so dem Eindruck, dass man eigentlich hilflos ist gegenüber bestimmten Situationen. Deswegen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bewegt mich dann zum Teil am stärksten gerade das, was quasi weit weg ist oder außerhalb meines Einflussbereiches ist oder so. Oder Dinge, die so strukturell sind, dass ich den Eindruck habe, die ändern sich irgendwie nur sehr langsam oder vielleicht gar nicht. Und ich glaube, da ist es dann so ein Gefühl von einem Ausgeliefertsein gegenüber der Tatsache, dass ja Menschen einander irgendwie schreckliche Dinge antun und diese übliche Berichterstattung darüber einen dann eben plötzlich damit konfrontiert, dass das zeitgleich mit dem eigenen Leben irgendwie geschieht. Also ich glaube, man muss wahrscheinlich einfach nochmal unterscheiden zwischen unterschiedlichen Leveln von Mitgefühl oder Emotionalität. Also ich glaube, das, was Keno hat, ist irgendwie eher so eine reflektierte Art von, ich sehe das Bedürfnis bei dieser anderen Person, selbst wenn ich es vielleicht nicht unmittelbar nachspüre.
Und ich meine, es bringt jetzt auch nicht jedem was, dass Keno dann mit anfängt zu heulen.
Ja, eben. Also deswegen, ich habe das Gefühl, es gibt so unterschiedliche Arten, empathisch zu sein. Entweder, dass man das so spiegelt und eher so mitgeht, oder dass man es vielleicht eher versteht und aber nicht selber so ausagiert.
Ich glaube, wenn man viel Nachrichten guckt, dann sieht man ja auch viele einzelne Nachrichten eher als das Ergebnis eines Prozesses oder als Teil eines Prozesses, was sich ja einreiht in die Nachrichten von den Tagen davor. Und deswegen sticht das dann als Einzelereignis gar nicht so richtig heraus, weil schon ziemlich genau klar war, was dann passiert. Und alles andere wäre sozusagen eine gute Nachricht gewesen. Aber das ist dann an sich nicht überraschend und das führt dann auch nicht dazu, dass ich denke, die Welt ist schlecht, weil ich das gerade gelesen oder gehört habe, sondern ich denke, ja, okay, das ist, wenn man die ganze Entwicklung betrachtet, bei vielen Sachen leider oft die logische Konsequenz, wie auch jetzt bei dem Attentat in Halle, ist es auch eine logische Konsequenz von Hetze.
Wow, okay. Das klingt aber auch sehr nach Kopf und so weniger nach Emotion ob der Nachricht. Ne?
Ja.
Ja, sagt er. Keno. Ab 21 Reporterin Ivy Naughty hat in der WG-Küche von Keno und Gesa mal ihr Aufnahmegerät mitlaufen lassen. Und Fazit, wenn das Radio läuft, kann es sein, dass Gesa davon angefasst wird und Keno eben nicht.
Deutschlandfunk Nova.
Gähnen ist ansteckend, egal zu welcher Uhrzeit. Also wenn ich jetzt hier gähne, gibt es eine große Chance, dass ihr es auch tut. Und wenn nicht, dann seid ihr vielleicht nicht empathisch genug, weil eigentlich haben Forscher herausgefunden, dass Gähnen ein Anzeichen für Empathie ist, was sogar Hunde können. Also wenn ihr das jetzt nicht könnt, vielleicht mal kurz in euch gehen. Aber es gibt eine gute Nachricht, man kann diese Empathie in einem gewissen Maße auch lernen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu viel davon abbekommt, weil das ist auch wieder nicht so gut. Es ist also alles nicht so wirklich leicht mit dieser Empathie und deswegen habe ich vor der Sendung Claudia Sassenrath angerufen. Die ist Sozialpsychologin an der Uni Ulm und forscht dazu Empathie und klar, auch sie musste bei der Anmoderation ein bisschen gähnen.
Ich musste dagegen ankämpfen, tatsächlich, ja.
Ah, also sind Sie auch empathisch?
Auf jeden Fall.
Ja? Warum sind denn manche Menschen empathischer, müssen dann vielleicht gähnen und manche sind es nicht und die sagen einfach, puh, was hat er denn, ich muss gar nicht gähnen. Woran liegt das biologisch gesehen?
Also an der physiologischen Basis oder neurologischen Basis, wie auch immer, von Empathie stehen diese Spiegelneuronen. Das ist auch nicht besonders neu, dass man halt herausgefunden hat, wenn ich jemand anderen bei etwas beobachte, dann werden bei mir durch die Beobachtung dieselben Neuronen aktiviert, wie wenn ich selber ausführen würde. Und das ist sozusagen die aller einfachste Form von Empathie. Und ganz unten an der Physiologie ist das die Basis.
Bleiben wir bei der Empathie mal. Sie haben jetzt gegähnt. Wenn Sie jetzt nicht gegähnt hätten, könnten Sie das aber vielleicht lernen, habe ich gelernt. Wie kann man Empathie denn lernen? Man kann ja nicht Spiegelneuronen schlucken und dann hat man
die. Ja, man kann das trainieren. Und das fängt damit an, dass man versucht, sich stets in die Situation von einer anderen Person hinein zu versetzen. Und das dann immer wieder versucht, sich zu überlegen, wie geht es jetzt wohl einer anderen Person gerade? Und wenn man das immer wieder macht, dann kann man natürlich dadurch so eine Art Trainingseffekt erlangen, wie lange das anhält. Also ob das wirklich was Längerfristiges ist oder ob das jetzt nur einen kurzfristigen Effekt zeigt, das kann ich gar nicht so genau sagen. Aber man kann vom Prinzip her das schon trainieren.
Und was sind die Übungen, die man da macht?
Ja, also man instruiert Leute, wenn man sie konfrontiert mit bestimmten Situationen von anderen Leuten. Üblicherweise präsentiert man Leuten die Situation von einer anderen Person, der es vielleicht nicht so gut geht. Und dann ist die Idee, dass man sich überlegt, wie diese andere Person sich fühlt oder was die jetzt wohl gerade durchmacht und eben fokussiert auf das, was diese andere Person erlebt. Weil das ist nicht unbedingt gegeben. Also wir kriegen so viel Informationen jeden Tag. Wir können uns nicht immer mit allem auseinandersetzen. Aber wenn man quasi sich bewusst macht, okay, ich versuche mich jetzt hineinzuversetzen in diese Person, ich versuche mir zu überlegen, was die Person fühlt, dann ist das so eine Art Training.
Also man geht zum Beispiel durch eine Bildergalerie eines x-beliebigen Mediums durch, wo in aller Regel vor allem viele Kriegs- und Krisenfotos sind und guckt dann, wie kann man gemeinsam erreichen, dass die Menschen sich da hineinversetzen in die Lage von Menschen in Syrien oder im Jemen oder wo auch immer man hinschaut.
Ja, also das ist bei uns tatsächlich in der Sozialpsychologie auch eine Methode, um jetzt in einem Experiment Mitgefühl zu induzieren, ist, dass man Leuten beispielsweise Kriegsbilder zeigt von Personen, also oder offensichtlich von leidenden Personen und dann sagt, bitte versuch dich doch mal in diese Person hineinzuversetzen, die du da siehst. Ja. Und in einer anderen Gruppe sagt man, okay, schau dir das Bild nur an, einfach nur anschauen. So, und dann findet man schon Unterschiede zwischen den Gruppen in Bezug auf Empathie.
Und wie misst man sowas? Oder wie findet man das heraus? Man muss sich ja dann am Ende, stelle ich mir vor, auf die Aussagen einfach verlassen, die Probandinnen und Probanden einem dann geben, oder?
Also natürlich kann man Menschen befragen, was sie jetzt gerade fühlen oder denken. Das ist natürlich die einfachste Methode. Die hat aber auch Schwierigkeiten oder Probleme, weil Leute manchmal denken, sie sollten in einer bestimmten Art und Weise antworten. Und dann kriegt man nicht unbedingt genau das raus, was man wirklich wissen will, weil Leute welche anderen Ziele verfolgen bei ihrem Antwortverhalten. Man kann aber auch sich Verhalten angucken, wenn man weiß, üblicherweise Empathie, Mitgefühl oder Perspektivenübernahme, dieses ganze Konglomerat führt normalerweise dazu, dass Leute dann freundlicher zu anderen werden und ihnen zum Beispiel helfen. Dann kann man sich angucken, ob Leute dieses Hilfeverhalten zeigen. Dann kann man davon ausgehen, dass da wohl Empathie induziert wurde. Oder man kann sich auch physiologische Prozesse anschauen und gucken, was passiert denn sozusagen als Reaktion darauf, dass Leute instruiert wurden, mit jemand anderem mitzufühlen.
Gibt es denn sowas wie zu viel Empathie zu haben, also dass man einfach von allem ständig überrannt wird und immer helfen möchte, aber das irgendwie gar nicht geht, weil man eben irgendwie gelähmt ist von der Empathie?
Also es gibt was sich Empathic Distress bei uns nennt, also das ist so wie empathischer Stress, und das ist aber eigentlich eine Sonderform von Empathie, die beinhaltet, dass man das halt quasi, dass man nicht so sehr zwischen sich und der anderen Person unterscheidet und dadurch quasi zu sehr selbst involviert ist. Und das führt dann dazu, dass man gestresst ist. Und das ist sicherlich ein zu viel an Empathie auch.
Also in zwischenmenschlichen Beziehungen würde ich jetzt annehmen, dass es eigentlich immer eine gute Sache ist, aber gibt es vielleicht auch Situationen, wo man sagt, besser weniger Empathie zeigen?
Also es gibt eine Vielzahl von Situationen sicherlich, wo das auch schädlich sein kann oder wo zu viel nicht gut ist. Also wenn wir uns mit dem Leid von anderen Leuten beschäftigen und uns dann mit der Person beschäftigen oder mit der Gruppe von Personen, die dieses Leid verursacht haben, dann beispielsweise ist Empathie eher negativ und führt zu negativen Verhaltensweisen, weil wir dann wütend werden und dann aggressiv werden können oder zumindest aggressive Tendenzen haben können. Aber, und jetzt mal weg davon, auch bestimmte Situationen in romantischen Beziehungen oder sowas, kann es auch sein, dass ein zu viel an Empathie zu negativen Konsequenzen führt, weil Leute sich dann Gedanken über die Ansichten ihres Partners, über sie machen und so weiter. Dann kommt es zu so einem ziemlich komplexen Metaprozessen, wo ich mich frage, was jetzt mein Partner über mich denkt, und dann werde ich irgendwie, weil ich irgendwas annehme, was er vielleicht über mich denkt, wiederum negativer ihm gegenüber in einem Streit oder so. Also da gibt es relativ komplexe Studien zu, die zeigen, dass das ein Wechselspiel ist und zu viel kann auch schaden.
Claudia Sassenrath, Sozialpsychologin von der Uni Ulm, hat uns erklärt, wie man Empathie lernen kann und wann sie aber auch schaden kann, zum Beispiel in manchen romantischen Beziehungen.
Deutschlandfunk Nova.
1-0 oder 1-1. Schlechter darf euer Abi nicht sein, wenn ihr Medizin in Deutschland studieren wollt. Und ich habe mich schon immer gefragt, weil das ja schon jahrelang so ist, Jahrzehnte vielleicht sogar schon, was sagt eigentlich diese Note aus über die Fähigkeit, Menschen zu heilen? Ich finde nix. Und das findet auch die Leitung der Uni Wittenherdecke so oder so ähnlich. Das ist eine Privatuni in Nordrhein-Westfalen und da gibt es ein Bewerbungsverfahren, da wird geschaut, wie empathisch sind eigentlich hier diese Menschen, die sich für das Medizinstudium bewerben. Die eigene Forschung hat den Menschen dann nämlich gezeigt, dass die Empathie der Medizinstudierenden abnimmt, also den Berg runtergeht während des Studiums. Und ist ja klar, wer will schon einen empathielosen, kalten Sack, der einem sagt, dass man Krebs hat. Deswegen lieber gleich empathische Wesen sich ranholen für das Medizinstudium. So wie Madeleine Riesen, die studiert nämlich in Witten Medizin, und weil sie auch künftige Kommilitoninnen und Kommilitonen mit aussucht, kann sie uns sehr gut das Bewerbungsverfahren erklären.
Das Bewerbungsverfahren startet damit, dass man sich schriftlich bewirbt mit einem ganz ausführlichen Lebenslauf, worum man erzählt, wie man eigentlich zu dem Menschen geworden ist, der man jetzt ist. Und dann gibt es da noch so ein paar andere Fragen, die man da beantwortet. Und dann wird man hoffentlich eingeladen. Und dann gibt es halt einen Bewerbungstag, wo es drei unterschiedliche Stationen gibt sozusagen. Also einmal soll man einen Vortrag halten und eine Diskussion leiten oder daran teilhaben. Und dann gibt es so Kurzstationen, wo man bestimmte Themen näher betrachtet und sich dann auch dazu positioniert. Und dann ein ausführliches Gespräch, wo ein Tandem aus Studierender und Arztärztin sitzt und mit der bewerbenden Person eben ein Gespräch führt über alles Mögliche, über den Lebenslauf.
Und wo an diesen drei Stationen wird da das mit der Empathie abgefragt?
Es wird nie konkret abgefragt, aber wenn man zum Beispiel eine Diskussion anleitet, dann muss man ja auf die einzelnen Beiträge eingehen und gucken, okay, wer positioniert sich wie, wie kann man nochmal eine passende Frage stellen, wie holt man die Diskutierenden wieder mit rein.
Also es ist eher so eine, also was ich jetzt gerade mache, so reingrätschen, ist journalistisch erlaubt, ist jetzt nicht besonders empathisch. Was würdest du denn sagen, warum ist Empathie in dem Beruf, den du ergreifen willst, Ärztin werden willst, warum ist das überhaupt wichtig?
Ich glaube, es ist wichtig, weil einmal ist es heute einfach eine andere Beziehung zwischen Ärztin und Patientin.
Warum ist es heute anders als wann zum auch?
Ich könnte jetzt keinen bestimmten Zeitpunkt nennen, aber früher war es schon eher von oben herab, wo eine Ärztin gesagt hat, okay, du musst jetzt das und das tun und das ist das Richtige und deswegen machst du das jetzt auch.
Und heute gibt es das Internet und da kommen alle schon mit einer halben Diagnose oder einer ganzen an.
Ja, aber auch vor allem wollen sie eher individuellere Therapiepläne und das irgendwie abgleichen, sich verstanden fühlen, dass sie abgeholt werden, dass sie verstehen, warum sollen sie eigentlich etwas tun, um auch zu erhöhen, dass sie das dann wirklich tun. Ja, es geht um eine andere Form von Beziehung. Mhm. Der Gedanke ist, wen möchte man eigentlich gerne als Ärztin vor sich sitzen haben? Und was braucht diese Person für Fähigkeiten, um professionell als Ärztin arbeiten zu können? Und da gehört Empathie mit dazu. Da gehört eben nicht nur fachliche Kompetenz dazu, die auch total, also enorm wichtig ist. Sonst könnte man es ja schließlich auch nicht. Aber eben auch kommunikative Fähigkeiten, empathische Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten.
Und gibt es dann im Lehrplan so einzelne Module, Empathie 1 bis 5? Oder wie wird das gelehrt? Weil ich meine, empathisch zu sein ist ja okay, aber man muss das ja vielleicht auch trainieren, wie so ein Muskel.
Ja, man kann das trainieren, auf jeden Fall. Und dazu eben auch einfach Fähigkeiten erwerben. Also wie man lernt, wie der Pankreas aufgebaut ist, kann man auch lernen, okay, wie lerne ich einen richtigen Umgang, meinen richtigen Umgang mit den Patienten. Und da gibt es bei uns einen Lehrplan zu. Und da geht es zum Beispiel um Themen wie Nähe und Distanz, um wie mache ich eigentlich eine richtige Gesprächseröffnung oder was ist eigentlich aktives Zuhören.
Das sind ja alles so Techniken eher, ne?
Ja, genau, das sind Gesprächstechniken. Wenn man sich jetzt fragt, okay, ich bin bei meiner Ärztin und wie würde ich bewerten, dass die empathisch ist? Da geht es ja um Zugewandtheit, um Interesse, um so paraphrasieren oder die Sachen wiederholen, die die Patientin sagt. Also damit immer wieder deutlich machen, ich bin da, ich höre zu, um so letztendlich erstmal wirklich die Patientenperspektive einzunehmen. Also wirklich zu merken, okay, wer sitzt da vor mir, was möchte die? Und um dann weitermachen zu können.
Weißt du oder was ist dein Plan für nach dem Studium? Wirst du dich niederlassen? Wirst du Teil einer Praxis? Gehst du ins Krankenhaus oder gehst du vielleicht sogar in die Forschung, wo das mit der Empathie ja vielleicht nicht ganz so wichtig ist?
Ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, im Krankenhaus zu arbeiten.
Ich frage nämlich, weil das, was du jetzt gerade erzählt hast, das klingt alles total toll in so einem Gesundheitssystem, wo wahnsinnig viel Geld ist, wo wahnsinnig viel Zeit ist, wo jeder Arzt, jede Ärztin grundsätzlich Zeit hat, sich eine halbe Stunde mit einem Patienten auseinanderzusetzen. Wir wissen genau, es sind deutlich weniger Minuten, die Ärzte, wo man so gemeinhin hingeht. Ist das nicht ein bisschen utopisch, was ihr da lehrt? Also werdet ihr dann nicht am Ende in ultrakaltes Wasser entlassen, wenn ihr nach dem Studium fertig seid?
Würde ich nicht sagen, nee. Also es gibt ja immer noch Aufklärungsgespräche, wo man sich Zeit nimmt. Worauf ich alles achten muss bei einem guten Aufklärungsgespräch, ist da noch jemand anderes? Sind wir ungestört? Ist es intim? Wie weit sitzen wir voneinander weg? Können beide in die Papiere schauen? Hat die Patientin mein Gegenüber das wirklich verstanden? Und das ist Klinikalltag.
Aber ich meinte ja eben, wenn es da so zugeht wie in einem Taubenschlag, weil auf dem Gang sitzen noch 30 andere Leute, die warten jetzt darauf, dass sie auch behandelt werden. Und der Tag hat eben nur eine begrenzte Anzahl von Stunden. Frage ich mich, wie schafft man es in so einem hektischen Alltag, das, was ihr im Studium, was ja immer auch so ein bisschen so ein Fantasieraum irgendwie auch ist, kann man sich viel überlegen, aber in der Realität knallt man dann eben dann doch gegen Widerstände immer wieder mal.
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, wenn man manche Dinge zur Routine werden lässt, dann gehen die einfach von Hand mit rein sozusagen. Und wir haben ja auch im Studium schon super viele praktische Anteile und sind immer wieder in Kliniken und können das da sozusagen von klein auf üben und immer besser darin werden.
Gibt es denn aber auch Teile der Medizin oder Fachbereiche, wo Empathie vielleicht auch ein bisschen störend sein könnte? Ich denke jetzt zum Beispiel an Internisten oder Narkoseärztinnen und Ärzte.
Also ich glaube, Empathie ist nicht immer an der richtigen Stelle. Also wenn ich jetzt Chirurgin bin und dabei bin, jemanden aufzuschneiden, weiß ich nicht, wie hilfreich es ist, wenn ich das total empathisch tue.
Oh Gott, es tut ihm so weh. Ich lasse es doch lieber sein. Nee, wir nähen wieder zu. Nee, komm.
Genau, also oder auch, wenn ich einfach verschiedene Differentialdiagnosen durchgehe und mir die Laborwerte angucke und gucke, was könnte das eigentlich sein und es einfach nur um fachliche Dinge geht, dann ist Empathie nicht sonderlich wichtig, vielleicht sogar störend. Aber es ist halt wichtig zu wissen, wann setze ich was ein oder auch zu unterscheiden, in welcher Situation ist was eigentlich das Wichtige, was ich jetzt brauche, um zu dem Ziel zu kommen, was ich möchte, was ich intendiere.
Weißt du denn schon, in welches Fachgebiet du gehen möchtest?
Noch nicht genau. Ich habe ein bisschen Lust auf Chirurgie, aber bin da noch nicht festgelegt.
Also ist Empathie bei dir eh gar nicht so ein großes Thema dann am Ende. Ich glaube ehrlich gesagt, dass gerade Chirurginnen und Chirurgen, denen ja gemeinhin nachgesagt wird, dass sie eher so die Metzger unter den Ärzten sind, dass die vielleicht gerade da ist vielleicht Empathie gar nicht so schlecht im Vorgespräch. Der Schnitt wird nicht wehtun, weil wir haben ja noch die Narkoseärzte, die dafür sorgen.
Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Das ist überall wichtig. Das ist ja in allen zwischenmenschlichen Interaktionen wichtig. Und gerade wenn ich als Ärztin dann dafür Sorge trage, dass jemand im komatösen Zustand aufgeschnitten wird, dann hoffe ich, dass die mir im Vorfeld Vertrauen schenken kann. Und auch im Nachhinein ich das nicht gebrochen habe. Und das, also ich glaube, eine Heilung letztendlich profitiert von einem vertrauensvollen Umfeld und da gehört Empathie einfach dazu.
Madeleine Riesen, Medizinstudentin an der Uni Witten-Herdecke, wo nicht die Noten allein darüber entscheiden, ob jemand Medizin studieren darf, sondern auch die Fähigkeit, Empathie zu zeigen. Die Ab 21 heute ein Podcast voller Empathie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Empfehlt uns gerne weiter und wenn ihr mögt, lasst uns doch eine Bewertung da. Am Mikro war Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Most Henning. Die Lügengeschichte zweier Geschwister über eine zerbrochene Glastür hat in Bayern einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die 8 und 10 Jahre alten Kinder hatten ihrem Vater erzählt, ein schwarz gekleideter Mann mit Sturmhaube habe sie in ihrer Wohnung in Most Henning überfallen. Als der Einbrecher den 10-Jährigen mit dem Kopf voran gegen die Glastür im Wohnzimmer gestoßen habe, sei die Tür zerbrochen, schilderten die Kinder demnach ihrem Vater. Der Junge wurde daraufhin mit leichten Verletzungen am Kopf und an der Brust in ein Krankenhaus gebracht. Der besorgte Vater informierte die Polizei. Da die Geschwister den Beamten ihre Geschichte bestätigten, begannen am Dienstagnachmittag mehrere Polizeistreifen nach dem Unbekannten zu fahnden. Erst als die Ermittler bei der genaueren Befragung des 8-jährigen Mädchens Ungereimtheiten bemerkten, gab der Junge zu, die Geschichte erfunden zu haben. In Wahrheit sei er beim Fangenspielen mit seiner Schwester durch die Glastür gestolpert.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.